Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV eine neue Ausgabe von 7+3 mit einem echten Urgestein und einem, der auf Twitter oder X die Börsianerwelt zusammenhält, sowohl mit seinem sonntäglichen Talk, wo er hunderte Börsianer versammelt, die sich am Wochenende nochmal darüber austauschen, was in der letzten Woche passiert ist und was in der kommenden Woche vor uns liegt. Und eine der ganz wenigen Personen aus dieser Szene, mit denen ich in der Tat schon bei einem Fußballspiel war, nämlich bei einem der legendärsten Fußballspiele, was ich jemals besucht habe, dem sensationellen 3:0 von Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Bayern München im letzten Jahr. Herzlich willkommen, Uwe Jennert.
Hallo Tobias, ja, das war ein einmalig schönes Erlebnis für jeden Leverkusen-Fan. Für mich als Bayern-Fan war es vielleicht nicht der schönste Tag im Leben, aber es sei Ihnen von Herzen gegönnt, dass Sie deutscher Meister geworden sind.
Was ja auch nicht für jeden sofort verständlich ist, dass jemand, der in Düsseldorf mir immer wieder über den Weg läuft und auch in der Ecke um Düsseldorf herum lebt, zum Bayern-Fan wird. Wie kam es dazu?
Ja, das ist leider mein Vater schuld. Also eigentlich hätte ich ja natürlich Fortuna Düsseldorf-Fan werden müssen. Und das war eigentlich, glaube ich, auch so geplant. Aber wir haben dann seinen besten Freund in München besucht. Und dann hatte ich damals als kleines Steppchen das Glück, Franz Beckenbauer noch im Bayern-Trikot zu sehen. Und dann war es leider um mich geschehen. Und dann fand ich das einfach so gut, obwohl ich noch nicht verstanden habe, was er wirklich gemacht hat. Aber ich fand das einfach genial. Und das Herz will, was das Herz will. Und dann ist es dann eben Bayern München geworden.
Ja, ich kenne das ja. Ein Freund von mir, der ist in Aachen geboren und der ist aus irgendwelchen Gründen auch Bayern-Fan geworden. Da fällt mir ein, diesen in Aachen geborenen Bayern-Fan, den könnten wir eigentlich jetzt mal ganz kurz dazu nehmen und kurz mal auf den Disclaimer hinweisen lassen. Christian Röhl, Chief Economist von Scalable Capital, bitte.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, damit haben wir alle juristischen Sachen erstmal umschifft, Uwe, bevor wir auf deine drei Top-Holdings eingehen, aber auch für dich, wie bei 7+3 üblich, zunächst mal so die 7 allgemeinen Fragen zum Vorstellen, zum besseren Kennenlernen von dir als Person, der man oft begegnen kann, insbesondere ja auch bei Hauptversammlungen. Du bist da sehr, sehr emsig, aber fangen wir ganz nüchtern an. Wer bist du, was machst du und was ist das Tolle an dem, was du so machst?
Ja, ich bin Uwe Jennert, ich bin jetzt auch 51 Jahre alt, habe eine klassische Bankausbildung gemacht, war dann Händler beim Eigenhandel selber, wo wir unser eigenes Geld verwaltet haben, also das von der Firma. Danach habe ich eine Research-Firma gegründet, danach ging es dann weiter mit einer Beteiligungsgesellschaft und jetzt immer noch bei sehr vielen Hauptversammlungen. Aktuell habe ich 937 Einzelaktien und nein, das ist jetzt nicht wichtig, dass ich jedes Mal meine Dividende poste, aber mein Traum ist es immer noch, alle deutschen Gesellschaften, also alle deutschen AGs, mindestens eine Aktie zu haben und dann irgendwann die Bahncard 100 zu haben und praktisch dann nur noch von Januar bis Dezember jede einzelne Hauptversammlung zu besuchen. Daneben habe ich jetzt auch, wir hatten gestern 23-Jähriges von unserem Börsenstammtisch hier in Düsseldorf. Das ist auch noch eine sehr wichtige Sache, weil es gibt leider zu viele Leute, die versuchen, das Geld von Leuten abzuziehen. Und da muss man sozusagen, das, was ihr bei Echtgeld TV auch macht, erstmal die Basis informieren, wie es aussieht, und auf was man achten muss und dass man nicht jeden heißen Tipp hinterherlaufen muss.
Wenn wir auf die Bankausbildung zurückblicken, wie kam es bei dir, dass Börse in deinem Leben begann, eine Rolle zu spielen?
Das ist sozusagen meine Mutterschuld. Meine Mutter war in der Bank selber, damals bei der Sparkasse Mönchengladbach, aber dort in der Kreditabteilung, also praktisch die andere Seite. Aber ich habe dann in jungen Jahren sozusagen das immer wieder mitbekommen, weil mein Vater damals, man muss jetzt zurückdenken, ich bin Jahrgang 74, auch schon etwas an der Börse gemacht hat. Zwar nicht so viel wie viele andere, weil damals war es, das kennst du auch noch, der Kassahandel aktiv, wenn man nicht mindestens 100 beziehungsweise 500 Aktien gekauft hat. Das ging damals noch nach dem Nennwert. Und so kam ich dann dazu, weil ich das einfach spannend fand und gesehen habe, dass man, wenn man Geld weggibt, ein Unternehmen gibt, das kann sogar mehr werden. Also das war schön und es kann leider auch weniger werden und das war wiederum nicht so schön.
Ja, mit welcher Aktie hast du das zum ersten Mal ausprobiert? Also was war die erste Aktie, die du in deinem Leben gekauft hast?
Die erste Aktie, die ich bekommen habe, war damals noch eine Trinkhaus- und Burkhardt-Aktie. Die einen oder anderen werden es noch kennen. Mittlerweile ja von HSBC übernommen worden. Aber das war hier eine Privatbank in Düsseldorf. Das war meine erste effektive Aktie, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe zur Konfirmation. Eingerahmt, um sozusagen die Werte zu sehen. Später wollte ich da immer gerne arbeiten, aber naja, man hat mich leider nicht genommen. Die erste Aktie, die ich dann selber mit meinem Geld gekauft habe, war dann wirklich ganz klassisch eine BMW. Das war allerdings jetzt auch nicht der krönende Abschluss. Also es war jetzt nicht die beste Sache, weil ich hatte eins damals als Bank-Azubi leider vergessen. Also man hatte zwar Sonderkonditionen, aber wenn man von einem kleinen Bank-Azubi-Gehalt, das waren damals 960 Mark, wenn man da praktisch nur ein paar Aktien kauft, es waren dann doch relativ hohe Gebühren. Aber dann habe ich mich nach und nach reingefuchst und dann hat ja auch die Börse Stuttgart, die als erste den variablen Handel angeboten hat, ja dafür gesorgt, dass wir als Privatanleger auch mehr machen konnten. Ansonsten war es ja früher auch sehr einfach. Du hast was geordert, es ging zum Kassakurs um und dann musstest du eigentlich nichts mehr machen, weil du konntest eh am nächsten Tag es wieder verkaufen.
Und was war die, unabhängig von den Aktien, die wir heute noch besprechen, was war die letzte Aktie, die du gekauft oder auch verkauft hast und warum?
Ich habe mir letztens noch mal ein paar Einzelaktien geholt, wo mir einfach die Sachen fehlten für die Hauptversammlung. Also die zu erwähnen, ist eigentlich unwichtig, weil es praktisch zu kleine Werte sind und die auch keinen Investment Case haben, sondern einfach nur dafür da sind, um auf die Hauptversammlung gehen zu können. Aber das letzte Richtige, was ich gekauft habe, ist eine vorbörsliche Beteiligung. Das war die Spezialwerte AG aus Warburg. Eine Sache, die nicht an der Börse ist, aber eine schöne kleine Gesellschaft ist. Wir sind unter 100 Aktionäre und da bot sich nochmal die Gelegenheit, ein paar Stücke zu kriegen. Und das ist schön. Handeln kannst du sie nicht, aber der Vorstand macht gute Arbeit. Er ist auch im Nebenwertebereich aktiv. Und ich hoffe einfach mal, dass das weiter gut läuft bei ihm. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Dividendencheck. Beziehungsweise mittlerweile gibt es ja keinen Check mehr, es ist ja dann doch eine Buchung. Aber bis vor wenigen Jahren hat er dann bei der Hauptversammlung dann wirklich das Scheckheft gezückt und jeden von uns den Scheck in die Hand gedrückt. Aber auch hier gilt, man kann sie leider nicht kaufen. Wir sind beschränkt auf die Aktionäre. Es gibt mittlerweile sogar Wartelisten. Aber er will einfach nicht mehr Aktionäre haben, sondern nur mit den bestehenden weiterarbeiten und möchte momentan noch gar keine neuen dazu haben.
So, letzte Frage bei 7 plus 3 ist immer, was ist deine Lieblingsinvestmentweisheit und warum?
Das ist mal wieder ein Klassiker, würde ich sagen, und zwar André Costolani. An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten, weil es spiegelt wieder eine Sache deutlich wider. Erstens, eine Börse kann auch eine Achterbahn sein. Und zweitens, nur weil etwas auf den ersten Blick im Geschäftsbericht oder sonst wie logisch erscheint, heißt es leider nicht automatisch, dass es genauso passieren wird. Es kann durchaus sein, dass ihr ein unterbewertetes Unternehmen findet, wo ihr meint, es ist jetzt wirklich viel günstiger als gedacht. Allein die Beteiligungen, die drin sind, sind viel mehr wert. Aber der Markt erkennt es nicht. Und dann muss man eben nachdenken, hat der Markt recht oder habe ich recht? Wenn du recht hast, dann ist es wunderbar. Dann hast du praktisch einen Underperformer, der sich dann sehr wahrscheinlich wieder besser entwickeln wird. Aber ansonsten, if you have shit, be quit. Also dann musst du auch wieder verkaufen. Aber das Wichtige ist eben, es scheint nicht alles immer so einfach zu sein, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Weil ansonsten werden wir alle Millionäre. Und man sieht es ja, wenn man in Deutschland einfach mal die Zahlen gibt. Wir haben noch nicht so viele Millionäre wie Aktionäre. Aber vielleicht können wir das ja irgendwann mal ändern.
Wir arbeiten jedenfalls daran. Deine große Leidenschaft beim Thema Börse sind ja nicht so sehr die großen Standardwerte, sondern wenn wir uns in Düsseldorf treffen, dann reden wir sehr, sehr oft über kleinere Unternehmen, auch über die Unternehmen, die für Echtgeld-TV zu klein sind. Also auch da nochmal zur Erklärung. Wir machen es hier in der Regel so, dass wir bei mindestens 100 Millionen Marktkapitalisierung anfangen und wir versuchen eigentlich auch gerne auf die 200 Millionen zu kommen, damit wir Unternehmen zumindest von einer gewissen Größe haben. Aber auf der anderen Seite an diese kleineren Unternehmen kommt man eben auch sehr, sehr leicht an wirkliche Top-Positionen ran, kann aus den Gesprächen eine ganze Menge mitnehmen. Was ist es bei dir, was gerade das Nebenwerte-Segment so spannend und so interessant für dich macht?
Ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier in Deutschland gerade sehr viele kleine Werte haben, die praktisch noch nicht entdeckt wurden, weil sie praktisch links liegen gelassen werden. Man muss allerdings auch sehen, wenn du die letzten 2 Jahre ansiehst, und du kriegst es ja mit, wenn ich sozusagen dann wieder mein Leid klage, Nebenwerte, das war die letzten 2 Jahre nicht wirklich die Königsklasse. Also richtig Geld hast du eigentlich nur mit den großen Titeln verdient und nicht mit Nebenwerten. Ich bin aber immer noch der Überzeugung, dass du mit den kleinen Werten die großen Werte langfristig schlagen kannst. Und das ist praktisch auch Steinmeier Strategie. Deshalb war es für mich jetzt auch nicht so einfach, die Werte herauszufinden. Ich habe mich dann für 3 Positionen, die ich dann praktisch selber auch privat habe und dann im Wikifolio habe, entschieden, damit man damit arbeiten kann. Aber wichtig, mir sind hauptsächlich die kleinen Werte. Wie du ja weißt, besuche ich auch sehr viele Konferenzen und lasse mich damit informieren und habe da den Austausch mit anderen professionellen Marktteilnehmern. Und das ist wichtig. Ich glaube immer noch, dass du mit den kleinen Werten die großen schlagen kannst. Weil jeder kleine Wert kann auch groß werden. Und wenn du so manchen größeren Wert in MDAX und DAX siehst, die waren auch mal klein. Wenn du dann praktisch diese lange Strecke von unten nach oben mitgemacht hast, hast du gutes Geld verdient. Bis auf eine SAP und jetzt auch die Rheinmetall, die natürlich im DAX phänomenal gut gelaufen sind. Wenn man sich einfach mal die Statistiken ansieht, sind kleine Werte meistens höhere Renditebringer als die großen. Jedoch, und das ist die Krux dabei, du musst wirklich aufpassen, was du hast. Weil wenn du aus einem kleinen Wert wieder raus willst, weil vielleicht die Nachrichtenlage schlecht ist oder irgendwas anderes passiert ist oder ein Großaktionär verkauft und da gibt es eben keinen, der kaufen will, dann kannst du auch mal wirklich die Achterbahn der Gefühle erleben. Gestern warst du noch der glücklichste Mensch der Welt, weil du dachtest, geil, wenn das so weitergeht, skaliere ich das mal auf die nächsten 10 Jahre und ich bin Millionär. Aber dann kriegst du auf die Fresse, weil vielleicht irgendeiner das Ding verkauft oder, was auch oft mal passiert, dass irgendein Teilbereich nicht mehr funktioniert. Gerade im Biotechnologiebereich, und da habe ich ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, deshalb lasse ich den einfach links liegen, da kann so viel passieren, das kann die beste Firma der Welt sein, aber wenn da irgendeine Zulassung nicht kommt, implodiert die Aktie auf einmal. Und deshalb schaut auf die Zahlen. Es gibt nichts Wichtigeres als wirklich, und es ist langweilig zu sagen, schaut euch den Geschäftsbericht an, schaut euch den Cashflow-Rechnung an. Das sind Sachen, die man wirklich im Auge behalten muss. Und ansonsten bin ich ja immer noch ein ganz großer Wert von den ganz kleinen Werten oder eben bei den Übernahmen, das weißt du ja auch, Tobias. Es ist leider immer noch die Krux hier in Deutschland, dass man als Kleinanleger manchmal aus wirklich sehr schönen Firmen rausgeschmissen wird. Und was macht man da? Ja, dann geht's praktisch wieder vor Gericht. Leider hat der Gesetzgeber das wieder geändert, dass man praktisch als Kleinanleger sich nicht mehr selber vertreten darf. Das habe ich früher immer selber gemacht. Jetzt brauchst du einen Anwalt dafür. Und ich sage immer so, auch wenn die meisten Firmen und Anwaltskanzleien auf uns Privatanleger schimpfen, wenn die Barabfindung fair wäre, würden wir ja nicht so oft gewinnen und es wird zu einer Nachbesserung kommen. Und darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Klar, dass diese Verfahren teilweise endlos dauern. Tobias, du kennst es ja auch noch. 10 Jahre ist da praktisch nichts. Aber da sollte man vielleicht dran arbeiten. Man sollte vielleicht nicht daran arbeiten, dass praktisch die Bedingungen schwerer gemacht werden, sprich, dass man jetzt nur noch einen Anwalt macht, weil wenn du jetzt die Verfahren mitbekommst, dann streiten die Anwälte auf einmal über die Gebühr und nicht mehr über das, was eigentlich wichtig ist, die Nachbesserung für die Aktie selber. Und aus meiner Sicht, und dafür sind die Spruchverfahren gut, man muss selber nichts machen, denn wenn einer das Spruchverfahren anstrebt, und das machen ja glücklicherweise die Schutzvereinigungen auch immer noch, weil die auch Anwälte haben, dann gilt diese Nachbesserung für alle. Und das ist praktisch wieder eine Sache, die hast du sonst nicht. Und gerade hier in Deutschland muss man auf die Statistiken gehen. Es kommt sehr häufig vor. Es heißt jetzt nicht, ihr sollt jetzt alle Abfindungswerte machen, weil auch da gilt, du musst erstmal rechnen, was die Dinger wert sind. Weil wenn da ein Preis da ist, dann nimmst du dir bitte die Bilanz der letzten 3 Jahre und rechnest nach, was das Ding wirklich wert ist, inklusive der Zukunftsaussichten. Also du machst dann eigentlich eine Planungsrechnung, wie der Vorstand selber, nur du bist da voreingenommener, weil du möchtest nicht einen billigen Preis haben, du willst den hohen Preis haben. Und ich sage immer so, die Wahrheit liegt in der Mitte.
So, das war jetzt ein paar Vorausritte durch das ganze Nebenwertespektrum mit sämtlichen Sondermöglichkeiten und so weiter. Ich dachte einfach nur, ich zeige immer nach hinten, da steht eines der Bücher, was auch bei mir dazu geführt hat, dass diese Kleinwerte besser ankommen. James O'Shaughnessy, What Works on Wall Street. Was an der Wall Street funktioniert, funktioniert eben ganz oft auch in anderen Ländern, unter anderem eben hier. Ich brauchte eigentlich gar nichts ergänzen, Teile dessen, was bei mir die Motivation ist, war bei Uwe und ich schon damit dabei. Da freue ich mich jeweils auf den Austausch, den wir dann führen, wenn wir uns wo auch immer in Düsseldorf begegnen. Jetzt würde ich sagen, Fangen wir doch einfach mal an. Fangen wir doch einfach mal an mit einem Unternehmen, wo zunächst mal dieses Ding, oh, von dem, das läuft im Moment ja ein bisschen einem öfter über den Weg. Wir hatten es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit Pip Klöckner auch schon mal, als der Börsengang gerade durch war. Es hat ein bekanntes Schwesterunternehmen, es hat ein bekanntes Mutterunternehmen, nämlich die United Internet. Und die Schwester wäre dann die 1&1 und wir reden heute über Jonos und machen wir es mal so, vielleicht grenzt du einmal die drei Unternehmen kurz voneinander ab und sagst dann aber auch, warum bei dir die Jonos eine deiner Top-Holdings ist, was für dich da die Chancen und dann auch die von dir etwas niedriger eingestuften Risiken ausmacht.
Ja, also bei der Jonos erstmal ganz kurz, der Chartverlauf, ihr seht es gerade, ist natürlich dieses Jahr gigantisch gewesen. Wir haben knapp 66% plus gemacht. Das ist jetzt keine Sache, die man jetzt unbedingt sofort haben muss, aber an die man zumindest auf der Watchlist hat oder wenn ich sie so wie ich sie habe, der glücklich damit leben kann. Ja, was haben wir? Wir haben einmal die United Internet, was sozusagen die Muttergesellschaft über allen ist. Dann haben wir ganz kurz gesagt, die 1&1, die den gesamten Telekommunikation- und Internetbereich abdeckt und aus meiner Sicht eben das Interessanteste, gerade bezogen aktuell auf Amerika, ist die Jonos, die dann praktisch eben das Cloud-System auch dabei hat. Und da muss man sagen, das ist natürlich etwas, was wir brauchen alle Speicher, wir brauchen alle Daten und man hat jetzt gerade wieder gesehen, was in Amerika los ist. Es wäre natürlich schöner, wenn man praktisch nicht bei Google oder Amazon seine Daten bereithält, sondern vielleicht in Europa da lässt. Und da muss man sagen, man sieht es auch am Chart, auf einmal ist es wahr geworden, dass man überlegt hat, hey, das könnte ja mit der Jonos sehr gut möglich sein. Und das ist aus meiner Sicht sozusagen die Kernaussage, die hinter dem Investment steht. Warum bin ich reingegangen? Die Zahlen haben mich überzeugt, aber, und das ist auch eben eine Sache, die man als ehemaliger Händler immer noch hat, das Momentum. Man sieht es auch deutlich, bei wo ich gekauft habe. Auf einmal ist sie nach oben ausgebrochen und da habe ich mich dann auch gefreut, weil das ist wieder eine andere Sache. Normalerweise solltet ihr, und ich komme sofort wieder zurück auf die Jonos, wenn ihr praktisch investiert, solltet ihr nicht so sehr darauf das Momentum schauen, weil das machen nur Verrückte und die handeln wollen. Man sollte viel lieber darauf aus sein, wie das langfristige Wachstum ist, weil hin und her macht Tasche leer und macht nur den Broker reicher und das ist dann egal, wo man ist und man zahlt dann jedes Mal die Steuern. Schöner ist es, langfristig und solide zu investieren.
Lass mich da mal kurz unterbrechen, Uwe. Einfach deswegen, weil dieses Thema langfristig so bei Jonos ist ja gar nicht so einfach. Die Gesellschaft ist an die Börse gekommen, dann im Grunde genommen auch ab dem Jahr 22 dann mit den Zahlen versehen, die man relativ gut einsehen kann. Und was man dort sieht, wenn man sich diese Zahlenübersicht mal so anschaut, dann ist es eben 1,3 Milliarden im Jahr 22, 1,42 Milliarden im Jahr 23 und 1,56 Milliarden im Jahr 24. Also was, das fühlt sich irgendwie so nach einem nahezu zweistelligen Wachstum pro Jahr ein. Was da so unterstellt wird und aber wenn du sagst, guck die Zahlen an, so richtig in die Historie kannst du nicht gehen, sondern ist das ein Blick in die Vergangenheit, der dir reicht und wie guckst du dann vor allen Dingen auch in die Zukunft?
Durch die Zukunft selber, da guckst du dann einfach, machst dir ein Modell, wie es weitergeht. Du hast einfach gesehen, dadurch, dass eben auf einmal das Cloud-System in Europa interessanter wurde, nimmst du einfach sozusagen die Peer Group und da guckst du dann einfach mal, und das ist leider wieder eine Hausaufgabe, die nicht sexy und nicht spannend ist, du guckst dann bei den Mitbewerbern an und was möglich ist. Und wenn du jetzt die letzten Zahlen anguckst, die Jonas gebracht hat, da haben wir praktisch einen Umsatzplus von 19,7%. Wir haben 80.000 Kunden mehr, die man gewonnen hat. Und wenn du das jetzt einfach mal vergleichst, was in Europa noch möglich wäre, in schwerpunktmäßig Deutschland, dann kannst du das nach oben skalieren. Und das musst du irgendwie wieder machen. Du darfst aus meiner Sicht, wenn du eine Aktie analysierst, nicht nur alleine praktisch auf den Case selber schauen, sondern du musst dir leider auch die Mühe machen. Und ich weiß, jetzt kann der eine oder andere wieder sagen, warum. Ja, du solltest auch gucken, was die Konkurrenz macht, damit du sehen kannst, wie sind die gewachsen, wie sind die Wachstumsmöglichkeiten dort. Dafür gibt es auch wunderbare Tools. Also ihr müsst nicht alles praktisch selber in Excel mit Hand stricken. Und ein Bloomberg-Terminal, sorry, ist auch zu teuer für die meisten, für mich leider auch. Also wenn Bloomberg zuschaut, gerne Sponsoring an mich. Ich hätte gerne den Terminal für umsonst. Aber ansonsten ist es wirklich solide Handarbeit und es sind so viele Tools, die dir die Möglichkeit geben, auch die du gratis bekommst. Und das Beste ist eigentlich, die alten Geschäftsberichte zu nehmen und daran das dann praktisch höher zu skalieren. Und aus meiner Sicht ist eben gerade durch den Wechsel von Trump als Präsidenten die Unsicherheit und die nicht mehr Abhängigkeit von Amerika eben so ein Zeichen, wo man sagen kann, man sollte praktisch in Europa investiert sein. und vielleicht Lösungen suchen, die außerhalb von Europa sind. Weil wer sagt uns denn, wenn irgendetwas passieren sollte, und wir haben ja jetzt schon mehrere Handelsembargos Steuern bekommen, vielleicht kosten irgendwann, wenn wir Daten in den USA gelagert haben, vielleicht kostet es uns dann auch eine Strafsteuer. Und wäre es dann nicht vielleicht besser und sicherer, Teile davon in Europa zu haben? Und aus meiner Sicht ist momentan die IONOS praktisch die Gesellschaft, die davon am meisten profitieren kann und ich hoffe auch wird. Und wenn nicht, dann muss man die nächsten Zahlen abwarten. Und das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Wenn die Zahlen eindeutig zu schlecht werden, das heißt, wenn dieser Aufschwung nachlässt, ich meine jetzt nicht dieser Peak, der jetzt nach oben natürlich gigantisch ist. Ich rechne nicht damit, dass wir weiter ein Wachstum haben wie in Q1 von 23,8%. Das wird sich abflachen. Das ist auch eindeutig nachvollziehbar. Aber wenn wir kein Wachstum mehr haben, dann muss man nochmal genau gucken, wachsen die anderen Unternehmen, und wenn die noch wachsen und meine IONOS dann nicht mehr, dann heißt es für mich auch time to say goodbye, und dann verkaufe ich die Position natürlich bis auf eine Aktie, damit ich weiter zur Hauptversammlung gehen kann. Und die Hauptversammlung selber, die war jetzt in Frankfurt gewesen, da war ich allerdings bei der Frühjahrskonferenz und konnte nicht vor Ort sein, aber ich hatte jemanden, der dort war, und da habe ich die Mitschriften gelesen, und die Zukunftsaussichten gefallen mir, und der Donnermut, muss man ja auch sagen, der ja auch bei United Internet im Boot sitzt und als Denker da ist, ist aus meiner Sicht ein sehr guter Visionär. Und ich glaube einfach mit dem Cloud-System, das wird der Trigger sein. Und deshalb ist es auch für mich praktisch der Pick, den ich haben wollte. Ich wollte nicht die Handys haben, ich wollte nicht das Festnetz haben, was ich über 1&1 habe. Ich wollte aber auch nicht sozusagen nur die, ich glaube, es sind knapp 63%, die United Internet an der IONOS hat. Nein, mein Pick war die IONOS. Es kann sein, dass ich falsch liege, aber bisher muss ich sagen, fühle ich mich mit der Position am wohlsten.
Sag mir vielleicht nochmal, wann du bei diesem Wert eingestiegen bist.
Ich habe die Aktie am 28. März diesen Jahres gekauft zu 24,85 Euro. Und man muss eins sagen, sie hat sich ja praktisch jetzt relativ schon gut entwickelt. Es ist zwar immer noch kein Verdoppler, den man immer so gerne hätte, aber sie ist zumindest auf einem guten Weg dahin. Und mal sehen, wie lange es noch weiter so laufen wird.
Jetzt mal auf die Bewertung im Ist eingehend. Also bei 24, wenn du das da gesehen hast, super Sache. Schade, dass du Mitte, Ende März nicht zu Gast warst. Aber wenn wir jetzt uns die Aktie angucken, 42 Euro notiert sie ungefähr. Der Gewinn, der für 2026 erwartet wird im Moment, und die Analystenprognosen gehen da gerade einigermaßen steil. Also für 2025 werden 1,69 erwartet, für 2026 2,06 Euro und für 2027 2,37 Euro. Also wenn man sich jetzt mal die letzten Sachen so anguckt, von manchmal über, so im Bereich von 20% auf jeden Fall ein Wachstum, oder bezogen auf das Jahr 22, was ich hier als Ausgangswert auch noch habe, ein Wachstum von 33% pro Jahr. Aber bleiben wir mal bei den 20%. Jetzt also ein 2026er Kursgewinnverhältnis von etwa 20. Wann ist bei dir so der Punkt, wann du dich von diesem Titel wieder trennen würdest? Ist es dann Momentum oder gibt es da auch einen Bewertungsbereich, wo du sagst, tschüss?
Es ist sowohl als auch. Also es ist jetzt natürlich nicht die Antwort, die du optimal hören wolltest, aber es stimmt. Du guckst einerseits, also ich gucke einerseits auf die Fundamentalwerten, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, the trend is your friend, solange das Ding weiter steigt, auch wenn ich die fundamentale Bewertung dann zu hoch sehen sollte, nehme ich es gerne mit, aber tu dann eben mit Stops arbeiten. Also sobald ich, sage ich mal, ein KGV, das ist dieses Bauchgefühl, das kann man nicht weiter erklären, aber wenn wir beim KGV an die 30 kommen, dann bin ich doch gewillt, vielleicht etwas abgeben zu wollen. Und das musst du auch manchmal. An Gewinnmitnahmen heißt es ja immer so schön, ist keiner gestorben. Und es ist vielleicht nicht immer richtig, man muss auch nicht alles verkaufen. Aber 30 ist aus meiner Sicht vom KGV her ein Wert, wo man drüber nachdenken sollte, ob es immer noch so weiterlaufen sollte oder nicht. Und dann lieber einen Teil der Jetons wieder vom Tisch nehmen und sich was Neues suchen. Weil das ist ja das Schöne, und das kennt ihr ja auch. Es gibt mittlerweile so viele Aktien auf der Welt, beziehungsweise für mich am liebsten in Deutschland, dass ich immer wieder neue Ideen finde. Aber lass den Trend für dich laufen. Pass nur auf, dass du das eben nicht machst bei kleinen Werten, weil bei kleinen Werten gibt es die Profis, die Stops auslösen wollen und dich dann rauskicken wollen. Bei kleinen Werten würde ich mir einen Stop im Kopf machen und dann verkaufen, wenn da irgendetwas passiert. Aber schaut immer auf die Bücher, also sprich, wie die Geldseiten sind, wie die Umsätze sind. Bei einer IONOS und bei den anderen beiden, wo wir reden, da kannst du einen Stop im System festmachen, da passiert nicht so viel. Die Werte sind einfach zu groß. Da hätte selbst ein Hedgefonds Schwierigkeiten, dir das Ding nach unten zu prügeln. Also da kannst, also würde ich, beziehungsweise ich habe in der Regel bei allen Werten, die eine Market Cap von über 200 Millionen haben, habe ich immer einen Stop drin, weil man weiß nie, was passiert. Wir haben es damals mit den Flugzeugen gesehen. Wir haben es damals dann auch gesehen mit den Steuern. Manchmal ist es dann besser, die Jetons nochmal vom Tisch runterzunehmen. Das Schöne ist ja mit den Gebühren mittlerweile bei den ganzen Banken oder teilweise auch ohne Gebühren. Du kannst problemlos wieder einsteigen.
Ja, beim Thema, dass wir gebührenfrei handeln, haben wir ja einen naheliegenden Partner hier als Partner dieser Sendung. Marktkapitalisierung bei diesem Unternehmen, das vielleicht einfach noch der Vollständigkeit halber nachgereicht, ist 5,5 Milliarden. Also damit ist deine 200-Millionen-Grenze relativ locker erfüllt. Und bezogen auf das 30er KGV wäre es da, also unterhalten wir uns jetzt gerade quasi auf das, bezogen auf das 2026er KGV. Das heißt, so bei 60 würdest du dann auch sagen, okay, jetzt nehme ich mal ein bisschen was raus.
Fast richtig. Ich würde mich eher von der Position trennen, beziehungsweise ich wäre dann nicht mehr aggressiv im Markt selber drin. Ich würde dann mit Stops arbeiten. Also aktiv verkaufen, da würde ich dann noch die Markttechnik abwarten. Also normalerweise sage ich auch jedem hier, bitte Geschäftsberichte lesen und schaut euch die Fundamentalsachen an. Aber wenn ihr dann, sage ich jetzt mal, das Glück habt, dass die Sache weiterläuft, sichert es mit Stops ab. Und wenn es dann eben wieder zurückgeht, dann ist es so. Man kann ja immer wieder schauen. Man sieht ja auch, ich glaube, du hast den Chart jetzt auch gerade eingeblendet, wie brutal es nach oben gegangen ist und wie schnell. Also es ist jetzt natürlich nicht eine Rheinmetall, aber man sieht eben, es ist schnell nach oben gegangen. Ich gehe jetzt auch ehrlich gesagt davon aus, dass wir jetzt in den Sommermonaten eher eine Seitwärtsbewegung bekommen werden und vor den Halbjahreszahlen da nicht viel passieren wird. Und vielleicht ist es auch so, dass es jetzt erstmal nur seitwärts geht. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich bin weiter von den Gewinnaussichten überzeugt.
Kommen wir dann zur zweiten Aktie von Uwe in seinen Top-Positionen. Und wenn ich gerade eben schon gesagt habe, es wäre eigentlich ganz gut, ihn im März zu Gast gehabt zu haben, dann korrigiere ich das. Eigentlich wäre es noch besser gewesen, ihn im September des vergangenen Jahres zu Gast zu haben. Denn irgendwann im September 2024 hat er zu einem relativ attraktiven Kurs das Unternehmen gekauft, was die Videozuschauer hier sehen, Friedrich Vorwerk, was die Podcast-Zuhörer jetzt gehört haben. Friedrich Vorwerk, ein Unternehmen, Marktkapitalisierung 1,1 Milliarden Euro. Mittlerweile muss man sagen, sie gelten als ein Motor der europäischen Energiewende. Es geht um Infrastruktur, es geht um Gasleitung, es geht um verschiedene Segmente wie Erdgas, wie Strom, wie sauberer Wasserstoff. Und über all das sagt Uwe jetzt noch ein bisschen mehr, insbesondere auch, warum er im September 2024 diese Aktie zu welchem Kurs nochmal gekauft hat, Uwe?
Ich hatte das Glück, dass ich sie für 23 Euro bekommen habe und ich hatte eben auch das Glück, dass ich mit anderen Marktteilnehmern gesprochen hatte. Wir hatten einen Call mit denen gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, es war so überzeugend, was der Vorstand gesagt hat, dass es das erste Mal war, dass ich die Markttechnik gesehen habe, mir die Zahlen angeguckt habe, aber auch, dass ich aus einem Call dann sozusagen gekauft habe. Also es war eine sehr gute Sache und man sieht es auch in dem Verlauf, ich gebe dir recht, es wäre besser gewesen, wenn wir praktisch bevor sie explodiert ist, wenn wir darüber gesprochen hätten, weil es ist aus meiner Sicht eine der interessantesten Aktien jetzt in der Vergangenheit gewesen. Wir müssen jetzt natürlich auch warten, wie es weitergeht, weil dieses Jahr mit 230%, das ist auch wieder eine Sache, das hast du normalerweise nicht. Also das sind auch wieder Situationen, du hast vielleicht, wenn du Glück hast, in deinem Leben ein paar Verdoppler, vielleicht hast du auch Verzehnfacher, aber praktisch in einem Jahr 230%, das ist schon mal eine Ansage. Warum ist es so? Es ist eindeutig wegen der Infrastruktur. Dadurch, dass wir ja praktisch keine Atomkraft mehr haben, müssen wir schauen, wie wir praktisch die Energie von A nach B bekommen. Und Friedrich Vorwerk ist dafür aus meiner Sicht eine der Top-Picks. Und solange wir praktisch unsere bestehende Infrastruktur nicht wirklich da haben, brauchen wir dringend neue. Und praktisch der Staat will ja bis 2032 knapp 20 Milliarden in die Infrastruktur stecken. Und wir brauchen auch ein Wasserstoffnetz. Und das Wasserstoffnetz soll mitgebaut werden von Friedrich Vorwerk. Und das ist natürlich eine sehr interessante Sache. Dazu haben wir noch die Erdgasleitungen, die dann auch nochmal praktisch erneuert werden müssen, beziehungsweise richtig aufgebaut werden müssen. Und dann kommen ja sozusagen als Gimmick obendrauf auch noch die Windparks. Weil wir haben ja momentan wirklich das ganz große Problem, dass wir die Windparks in Norddeutschland haben, aber die Autoindustrie, die ja immer noch sehr viel braucht, ist in Süddeutschland. Beziehungsweise wir haben ja in Niedersachsen auch noch etwas. Aber wenn man genau auf die Karte guckt, ist es ja mehr in Stuttgart und in München, wo dann praktisch, oder in Ingolstadt, wo das gebraucht wird. Und da ist es aus meiner Sicht ein Top-Pick. Man muss allerdings auch da sagen, die Aktie ist extrem gut gelaufen. Und ich erwarte jetzt nicht, dass das, was man jetzt praktisch, ich sag jetzt einfach mal, im ersten Halbjahr gemacht hat, das auch nochmal jetzt fortsetzen wird. Ich gehe eher davon aus, dass wir jetzt auch nochmal mindestens eine dreimonatige Seitwärtsbewegung haben. Und da muss man dann wirklich abwarten, wie es sich weiterentwickelt, die nächsten Zahlen abwarten und eben, was es sonst noch gibt. Gibt es vielleicht nochmal Zeichen für die Energiewende? Momentan, das hast du ja auch mitbekommen, haben wir ja nicht nur praktisch Trump, der etwas in die Wege leitet, mit Zöllen wie auch immer. Nein, wir haben jetzt praktisch auch wieder gehabt, dass Israel den Iran angegriffen hat, wodurch der Ölpreis jetzt auch wieder nach oben gegangen ist. Und man muss dann eben schauen, inwieweit wir dann vielleicht noch schneller eine Energieversorgung beziehungsweise die Trassen dafür brauchen. Und da ist für mich Friedrich Vorwerk sehr gut aufgestellt. Es ist zwar kein Schnäppchen mehr, aber man muss eindeutig sagen, setzt du auf die Energiewende, setzt du auf die neuen Energiewege, führt momentan auch bei dem Preis fast kein Weg dran vorbei. Aber ob es nicht vielleicht mal einen kleinen Rücksetzer kommt, das muss man abwarten.
Ja, also die Zahlen und die Meldungen, die in der letzten Zeit gekommen sind, die waren schon sehr beeindruckend. Überhaupt auch das, was man in den Zahlen, die von 2019 anstehen, so sieht, ist ja durchaus beeindruckend, was da so an Wachstum hingelegt wurde. Man hatte eine kleine Delle im Jahr 21, aber wann immer sich Corona dann irgendwie auch mal in der Gewinn- und Verlustrechnung auch bei den Umsätzen auswirkt, ist hier eben auch ein Thema. Und auch im 21 gab es ja nochmal das Thema Lockdown. Ansonsten ist es immer mal so, dass man den Eindruck gewinnt, hier gibt's Jahre des starken Wachstums, dann gibt's mal so Pausenjahre. Also in 23 war es eben auch so, dass man wieder so ein bisschen abgestoppt hat, aber in 24 ging's eben sehr sehr kräftig zur Sache. Und wenn man sich jetzt auch da die Schätzungen anguckt, für 2025 liegen Schätzungen vor, die bei 572 Millionen Euro sind, für 26 dann 628 und in 27 sollen es irgendwie so knapp 675 sein. Man begleitet das Ganze auch regelmäßig durch neue Nachrichten, dass hier wieder ein Großauftrag gekommen ist, dass da wieder 63 Kilometer gebaut werden sollen, dass da 42 dazukommen. Und das Ganze geht einher mit einem offensichtlich auch überproportional steigenden Gewinn. Also auch die Gewinnschätzungen für 25, 26 und 27 liegen bei 2,38, 2,76 und 3,14 Euro. Und das ist bezogen auf das Jahr 27 verglichen mit dem Jahr 22 ein knapp 30-prozentiges Wachstum beim Gewinn pro Aktie und ein 13-prozentiges Umsatzwachstum. Also die sind in dem Bereich auch von der Erwartungshaltung, die sich jetzt bei den Schätzungen so zeigt, recht gut unterwegs und fangen wohl auch an, ihre Dividende dann etwas intensiver auszuschütten. Dennoch, Uwe, der Aktienkurs jetzt bei knapp 60 Euro, man sieht auch ein bisschen, dass da vielleicht einfach mal ein bisschen der Kurs auch übertrieben hat. Du hast ja selber auch schon gesagt, du hast einen Teil des Ganzen schon realisiert. Ist das im Moment für dich so ein Wert, wo du sagst, da kannst du dir auch vorstellen, wieder, also auf der kürzeren Sicht Momentum getrieben ganz rauszugehen, oder sagst du einfach, nee, die Fundamentals dabei überzeugen dich so sehr, dass du kaum die ganze Position, also oberhalb der einen Aktie meine ich damit, verkaufen wirst?
Das ist eine sehr gute Frage, Tobias. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde mich ungern von der Gesamtposition trennen, weil ich sie sehr interessant finde. Allerdings, wenn jetzt auf einmal Kurzbewegungen nach unten kommen würden, würde ich sie auch brutalerweise mindestens um 2/3 reduzieren und 1/3 noch halten. Das letzte Drittel, da würde ich, glaube ich, warten, bis ich bei 35 bin und dann auch verkaufen und dann fluchen. Aber einer für sich, wenn wir keine Änderungen bekommen, ist es für mich immer noch ein Top-Pick, weil Es gibt kaum Alternativen dazu, solange wir, und das muss man auch wieder sagen, solange wir ohne Atomkraft bleiben. Und momentan sieht es eben danach aus, dass wir praktisch die Kraftwerke nicht wieder bestücken oder anbauen. Und dann müssen wir eben schauen, wie wir von A nach B die Sachen bekommen. Und wir müssen uns praktisch mit den Thematiken Wasserstoff- und Erdgasleitungen auseinandersetzen, wie man das dann am besten hinbekommt.
Also nur mal da auch zur Ergänzung. Also im Moment gehen ja die Energieschätzungen, die gehen ja komplett durch die Decke und alles geht durcheinander. Jetzt mal unabhängig davon, wie man zum Thema Atomkraft und so weiter steht, aber selbst wenn Atomkraft wieder ein Thema wird, wird es ja trotzdem Energiemix geben. Glaubst du dann aus deiner Marktbeobachtung, dass wenn das Thema Atomkraft wieder stärker werden würde, dass das Einfluss auf die erneuerbaren Energien hat, die, also wenn wir uns mal auch Bauzeiten von Atomkraftwerken angucken und auch Wiederbestückungszeiten, denn die müssten ja erstmal wieder reaktiviert werden, das wird ja auch ein bisschen was dauern. Und mittlerweile sind erneuerbare Energien ja zumindest so in haushaltsüblichen Mengen eigentlich relativ schnell bereitzustellen, während Atomkraftwerke eben auch eine ganze Weile bauen. Also glaubst du, dass eine Rückkehr Deutschlands zur Atomkraft stark negative Auswirkungen auf das Thema Friedrich Vorwerk hätte?
Ich könnte mir vorstellen, weil allein dieses Momentum gespielt wird, dass man praktisch damit wieder spricht, dass es einen kurzfristigen Dip nach unten geben will, weil einige vielleicht nicht das Komplexe sich angucken, sondern vielleicht nur auf den Knopf drücken und sagen, alles klar, jetzt sieht es nicht so gut aus. Allerdings wäre das, und da gebe ich dir auch wieder recht, eine Chance, vielleicht nochmal günstige Stücke zu bekommen, weil, und das hast du sehr richtig erkannt, wir haben auf jeden Fall ein ganz großes Problem. Selbst wenn man wieder sagt, man will zurück zur Atomkraft, müssen diese Dinge ja erstmal, weil sie zurückgebaut wurden, neu gebaut werden. Und dann haben wir dieselbe Problematik wie immer. Wo willst du die Dinger bauen? Weil das ist ja auch die Krux. Jeder von uns will billigen Strom haben, aber keiner von uns will Hochspannungsleitungen haben. Keiner möchte das Erdgaswerk in der Nähe haben und erst recht möchte keiner entweder das Atomreaktorlager haben, beziehungsweise auch das Endlager haben. Also wir haben die Krux, wir wollen eigentlich das haben, was nicht funktioniert. Wir wollen den billigen Strom haben, aber wir wollen praktisch keine Risiken haben. Und deshalb ist ja auch wieder die Sache, die einen wirklich traurig macht, dass wir in letzter Zeit eben sehr viel Strom aus anderen Ländern kaufen, weil wir dann teilweise eben auch nicht von A nach B den Strom geliefert bekommen. Und ich glaube, bezogen jetzt auf die IONOS, über die wir eben gesprochen haben, über die ganzen Daten, die wir speichern, wir brauchen ja immer mehr Speicherkapazität, das erfordert immer mehr Energie. Ich meine, wir beide sind ja altersmäßig nicht so weit auseinander, aber als wir jung waren, wir saßen nicht den ganzen Tag vorm PC, wir haben draußen Fußball gespielt, weil da das höchste der Gefühle war damals, ich glaube, ein 286er und ein C64 und da gab es kein Handy, was aufgeladen werden musste, da gab es kein TikTok, kein Instagram, wo du die ganze Zeit online warst. Und du hast nicht praktisch deinen gesamten Fernsehbetrieb mit Netflix und Sonstiges versorgt, das auch übers Netz kam. Und das frisst ja alles Energie. Also eigentlich führt momentan kein Weg dran vorbei, sich diese Sachen anzugucken, weil die Energie muss von A nach B bewegt werden. Und es gibt nicht so viele Möglichkeiten, sich börsennotiert an etwas zu beteiligen. Daher sehe ich die Zukunft positiv. Allerdings die Wachstumsraten, von denen du ja eben gesprochen hast. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt eben immer wieder von Halbjahr oder von Quartal zu Quartal bekommen. Aber wenn wir praktisch ein Drittel geringeres Wachstum haben, ist es immer noch sehr gut und wir können damit leben. Was natürlich für mich jetzt nicht das ausschlaggebende Argument ist, und da knallen ja mehrere Welten aufeinander. Ich bin jetzt nicht der absolute Freund von Dividenden. Ich persönlich habe das Geld lieber in dem Unternehmen, damit es damit arbeiten kann, aber auch nur, solange sie damit was Besseres machen können als ich. Wenn man natürlich sieht, dass zu viel Cash angehäuft ist, und da muss man jetzt bei Friedrich Vorwerk und noch bei einer IONOS keine Sorge haben, das ist noch nicht der Fall, aber dann, man mag ja dann doch schon ein bisschen, wenn was rumkommt, weil es gibt ein besseres Gefühl, gerade als Langfristinvestor, der vielleicht nicht verkaufen möchte. Aber eigentlich ist aus meiner Sicht für den Vermögensaufbau es schöner, wenn das Geld im Unternehmen bleibt, thesauriert und sich weiterentwickelt, weil man dann auch die Steuern spart. Aber am Ende, wissen wir alle, gewinnt der Staat und wenn du verkaufst, kriegst du sowieso seine Steuern.
Und damit kommen wir zum dritten Unternehmen der heutigen Ausgabe von 7plus3 mit Uwe Jennert. Und das ist ein ebenfalls als Urgestein zu bezeichnendes Unternehmen, nämlich die Mensch und Maschine AG, die eines der ersten Unternehmen am neuen Markt. Die Älteren erinnern sich, die Jüngeren, denen sei gesagt, dass das mal so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre ein Versuch der Deutschen Börse AG war, mit dem Nasdaq zu konkurrieren, also jungen, wachstumsstarken Technologieunternehmen eine Heimat zu geben. Die ist dann gar nicht wegen der Deutschen Börse oder sonst jemandem krachend gescheitert, weil dummerweise die Kurse Anfang des Jahrtausends und nach 9/11 erheblich nachgegeben haben und man in Deutschland im Gegensatz zu den USA nicht den Mut hatte, Indizes weiter zu berechnen, die 80 oder auch über 80% im Minus waren. Da gab es dann einen kurzen Ausfall, daraus wurde irgendwann der TecDAX. Mensch und Maschine aber blieb immer. Sie blieben immer an der Börse, sie haben sich immer weiterentwickelt. Und es ist die Aktie, mit der ich in den 90er Jahren und auch Anfang der Nullerjahre meine schlechtesten Erfahrungen gemacht habe, weil ich sie so lange für unterbewertet gehalten habe und sie immer wieder nicht gestiegen ist, dass ich ein totales Berührungsproblem mit diesem Unternehmen habe und dann in der Vorbereitung dann aber eins gesehen habe. Erstens, die Investor Relations Seite ist wirklich pickepacke vollgepackt mit Informationen, was ich sehr angenehm finde. Ihr habt sofortigen Zugriff auf eine Unternehmenspräsentation, die am Ende auch einfach mal sagt, warum es interessant ist, aus Sicht des Unternehmens in die Mensch- und Maschine-Aktie zu investieren, in die MUM-Aktie. Die können wir ja auch gleich eingeblendet lassen, wenn Uwe seinen Teil übernimmt. Eine Sache wollte ich euch aber auch noch zeigen bei diesem Unternehmen, was 937 Millionen Market Cap mitbringt und wo sie aus meiner Sicht etwas bringen, was wirklich mustergültig ist und eigentlich von jedem Unternehmen erbracht werden sollte, ist diese Übersicht. Mega simpel, Mehrjahresvergleich vom Jahr und für das Jahr 2024, wo man zurückgehen kann, sich die letzten 10 Jahre anschauen kann. Man kriegt einen Umsatz, man kriegt einen Rohertrag, man kriegt ein Betriebsergebnis, man kriegt das Betriebsergebnis dann ohne Abschreibungen und Zuschreibungen, man kriegt ein Netto, also Nettoergebnis, man kriegt all das, was ich normalerweise dank Guru Focus aufbereite, von dem Unternehmen geliefert. Ich finde es wirklich vorbildlich. Man kriegt die Anzahl der Aktien auch noch mitgeliefert. Also man sieht, dass es da ein leichtes Wachstum gibt. Also eine Mitarbeiterzahl. Ich finde es absolut traumhaft. Ich mag so eine Übersichten aber auch. Ich verliere mich da gerne ein bisschen drin. Mir fehlt natürlich dann so ein bisschen das Thema, dass man dann auch sieht, wie eigentlich sich der Kurs in dem jeweiligen Zeitraum entwickelt hat oder zum Zeitpunkt der Feststellung stand. Und da ist dann spätestens die Übersicht von Guru Focus doch wieder ganz hilfreich. Denn da kann man dann eben auch sehen, dass diese Aktie aus wirklichen Kurstiefen unter 5 Euro, unter 10 Euro bis 2015 kam und dann irgendwann ihren Weg nach oben angetreten hat. Und ich habe es dann jeweils wirklich für mich beobachtet und bin an der Seitenlinie stehen geblieben, weil für mich ist das Unternehmen in der Tat eine Aktie, da habe ich komplette Berührungsschwierigkeiten mit. Aber Uwe hat diese Berührungsängste, Schwierigkeiten, was auch immer nicht, hat die Aktie gekauft. Und auch da, Uwe, wieder die Frage, die ich jetzt schon mehrere Male gestellt habe. Wann hast du dieses Unternehmen gekauft? Was ist deine Kernmotivation dabei und wie siehst du die Gesellschaft Mensch und Maschine?
Also erstmal, das ist jetzt eine Aktie, die sich auch bei mir noch nicht wirklich entwickelt hat. Ich habe sie jetzt am 23. April gekauft und zwar für 52,60. Also man sieht, ja, sie ist schon ein bisschen gestiegen, aber noch nicht viel. Warum? Einerseits, ich mag die Firma. Ich habe sie sehr oft bei Konferenzen gesehen, weil der Vorstand von ihnen, der Adi Drotlev, ist natürlich ein Urgestein des neuen Marktes, ein Urgestein als Vorstand. Und was mir da besonders gut gefällt, er verzichtet dieses Jahr zum wiederholten Male darauf, die Dividende zu bekommen, sondern macht das, was eben auch nicht so oft gemacht werden kann. Er nimmt dafür Aktien. Und das ist natürlich auch wieder aus meiner Sicht ein sehr großer Vertrauensbeweis in seine eigene Firma. Die Aktie selber, Tobias, ich gebe dir recht, zu neuen Marktzeiten waren das jetzt nicht die absoluten Highflyer, da war eine EMTV doch stabiler und robuster. Aber ich mag die Mensch und Maschine, weil man muss eins sehen. Es ist spannend und sie machen immer noch praktisch ihre Softwarelösung und da sind sie aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt. Adi So darf man ihn nennen, weil er ist sozusagen das Urgestein, was schon Ewigkeiten auch die Präsentationen hält. Ich kenne keine Firmenpräsentation, die er nicht selber gehalten hat. Also der Investor Relations Mensch bei ihm, der ist sozusagen zwar da, aber eigentlich bei Konferenzen ist er dann immer da. Und wenn du das Glück hast, mit ihm ein Meeting zu haben, er erklärt dir wirklich alles. Also er kann dir immer noch alles genauestens erklären, auch wenn du zur Software eine Frage hast, er erklärt es dir. Und aus meiner Sicht ist es jetzt mal wieder eine Sache, das sollte jetzt mal laufen. Ich bin einfach davon überzeugt, dass die Softwarelösungen, die sie anbieten, die Digitalisierungslösung, gerade jetzt, wo praktisch wir immer mehr Probleme haben mit Fachkräften, dass wir viel mehr digital machen können und müssen. Und ich hoffe darauf, das muss ich auch sagen, dass Mensch und Maschine mir jetzt diese Lösung dafür gibt, weitergibt und dass Mensch und Maschine mich dann praktisch sozusagen, genau wie die beiden Aktien davor, die ja schon länger zurückliegen und gut laufen, auch gut laufen werden. Man muss natürlich auch wieder eins sagen, auch da ist es natürlich so, dass wir jetzt im Quartal das zweitbeste Quartal der Firmengeschichte hatten. Das ist natürlich schön, das sieht man auch an dem Dip nach oben, wenn du den Chart, der ja eingeblendet ist. Ob das so weitergeht, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr wirklich so ein generell gutes Wachstum gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch da etwas seitwärts geht und ich glaube, wenn wir wieder die Konferenzzeit haben und Adi mit Zahlen zu den Analysten sprechen kann, und ich hoffe einfach, dass diese Zahlen gut sind. Laut meinen Schätzungen werden sie es sein. Dann sollte etwas dafür sein. Ja, man sieht es auch, du hast gerade die Folie eingeblendet. Die Dividendenrendite, ja, die ist schön und gut, aber für mich nicht die Kernaussage. Die Kernaussage da, wie anfangs schon gesagt ist eben, dass der Firmengründer auf die Dividende verzichtet hat und dafür Aktien genommen hat. Das ist für mich ein starkes Zeichen.
So, bei dem, was Mensch und Maschine macht, also da wird's für mich echt, also da steige ich dann auch inhaltlich wirklich aus. Da geht's um Computer-Aided Design, sogenannte CAD-Software, Computer-Aided Manufacturing, sogenannte CRM-Software oder Computer-Aided Engineering, also sogenannte CAE-Software. Also das sind schon mal Sachen, sind für mich in der Tat böhmische Dörfer. Aber was für mich keine böhmischen Dörfer sind, sind die Sachen, die sich im Moment durch KI dann einfach ergeben, wo ich immer wieder, und auch am Wochenende habe ich ein paar Podcasts gehört, weil ich ein bisschen in Berlin im Auto unterwegs war und die Möglichkeit hatte, mir das eine oder andere aufs Ohr zu geben. Was für so ein Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit auch anfängt, eine Rolle zu spielen, ist das Thema künstliche Intelligenz in der Programmierung, wo man also die Software nicht mehr alleine durch Menschen programmieren lassen muss, sondern eben auch mit KI-Unterstützung. Das muss gar nicht bedeuten, dass man sich von Mitarbeitern trennt bei der Größe, die eine Mensch- und Maschine als Gesellschaft hat, sondern das kann eben einfach bedeuten, dass man bestimmte Software-Erstellungsprojekte wesentlich schneller hinbekommt oder dass man eben bestimmte nervige Aufgaben, auch Kontrollaufgaben in der Programmierung vielleicht einfach besser hinbekommt, auch die Fehleroptimierung und so weiter besser hinbekommt. Aber was sind, du hast es eben schon gesagt, dass die laufend steigende Dividendenrendite durch eine hohe Ausschüttungsquote für dich nicht so das Relevante ist. Wo glaubst du und wo siehst du deine oder wo nimmst du deine Zuversicht her, dass die nächsten Jahre deutlich nach oben gehen? Denn man muss ja dann eben auch sagen, dass eine Mensch und Maschine durchaus auch mal das Thema Umsatzrückgänge oder Umsatzstagnation kennt, auch wenn der Gewinn zugegebenermaßen sehr positiv nach oben steigt.
Aus meiner Sicht ist eine der führenden Sachen, wo man da wieder weitergehen wird, ist die Digitalisierung in der Praxis beim Architektur und Bau, wo sie auch eben sehr stark sind. Und wenn man eins momentan sehen kann, ist es immer noch, wir haben in Deutschland immer noch zu wenig Wohnungen. Das heißt, wir müssen auch da stärker eintreten. Dazu ist für mich eigentlich der Trigger, was passiert mit Adi selber? Und das ist eine Sache, auf die ich auch setze. Mit 71 Jahren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist er jetzt nicht mehr der Mensch, der aller Charlie Munger und Warren Buffett noch die nächsten 20 Jahre plus X machen wird, sondern es ist dann eben zu sehen, und da sind bisher noch keine Anzeichen, vielleicht wird es verkauft, weil ein größerer Player genau das haben möchte. Vielleicht braucht er genau diese Software und diese KI-Modelle und Lösungen praktisch in seinem Portfolio. Und das ist für mich eigentlich noch ein weiterer Play, der da gemacht werden kann. Was passiert, wenn Adi nicht mehr Mensch und Maschine ist? Weil bisher ist Adi alleine Mensch und Maschine und es gibt eigentlich niemand anders, der praktisch diesen Bereich macht oder auch vertreten kann. Das ist aus meiner Sicht eigentlich so die Sache, wie geht's weiter und wie kommt die Nachfolgeregelung zustande und wann wird sie passieren? Er ist noch da, er ist noch gesund und davon gehe ich aus. Aber das alles sind praktisch Indikatoren, die dann als einen etwas defensiveren Wert, den ich im Portfolio habe, abwarten will, was passiert.
Ja, wenn wir jetzt wieder über die Bewertung sprechen, die Aktie steht bei ungefähr 55 Euro. Ich gucke jetzt lieber mal nach. Wir nehmen ja, muss ich ja mal dazu sagen, wir nehmen ja auf an einem etwas vorgezogenen Tag am 16.06., also am Montag. Die Aktie steht im Moment bei, ja, knapp 56 Euro. Die Gewinnschätzung für 2025, 26 und 27 beträgt 2,03 Euro, 2,43 Euro, 2,82 Euro. Bezogen auf das Jahr 22 bis 27 ein durchschnittlich 12,7%iges Gewinnwachstum beim Gewinn pro Aktie. Wir sehen hier ein Unternehmen unterhalb einer Milliarde, aber wir sehen schon auch, bezogen auf das Jahr 2026, jetzt schon recht ambitioniert bewertet. Wir hatten in der heutigen Ausgabe eine Jonos, die du früh gekauft hast, die jetzt auf dieses Bewertungsniveau gestiegen ist. Wir hatten über eine Friedrich Vorwerk gesprochen, die du vergleichsweise günstig gekauft hast, die in dieses Bewertungsniveau bezogen auf den 2026er Gewinn gestiegen ist. Jetzt hast du gesagt, du hast diese Aktie quasi jetzt oder vor kurzem gekauft. Und ausgehend davon, dass du die beiden erstgenannten Titel ja zwei Aktien genannt hast, die schon stark gestiegen sind, haben wir hier jetzt eine, die noch nicht so stark gestiegen ist, die aber zunächst mal von dem Bewertungsbereich, wo sie sich jetzt schon befindet, eigentlich so erstmal aus dem Bauch heraus gar nicht so viel Potenzial nach oben lässt. Wo sind für dich die Hauptpunkte, bei denen du dann sagst nach dem Motto, bei der Aktie kannst du dir aber auch vorstellen, dass sie dort und dorthin geht? Und wenn ich sage dort und dort, was wäre da eigentlich so dein Kursziel und der Haupttreiber für das Erreichen dieses Kursziels?
Der Haupttreiber aus meiner Sicht ist und bleibt, dass wir jetzt praktisch ein extrem gutes Quartal hatten, das zweite, zweitbeste in der Firmengeschichte. Und ich glaube, das können wir weiter fortsetzen, weil die Gesamtbereiche, die da sind, sind eindeutig spannend und man muss es noch weiter fokussieren und weitermachen. Dazu eben die Sache, was passiert mit Adi? Und das ist eben auch eine Karte, auf die ich setze. Ich gebe dir zu, günstig ist sie nicht. Sie ist praktisch kein Schnäppchen. Es sollte auch nicht praktisch eine große Position sein. Ich selber habe sie momentan bei mir mit 2% gewichtet. Normalerweise mache ich eine Depotgröße bei 5% aus, weil ich eben hier eben hoffe, dass es so laufen wird, die Indikatoren gut sind, aber eben nicht die Chance einer Verdopplung bis Ende des Jahres. Das kannst du von vornherein ausschließen. Ich sehe das eher als einen Langfristplay von mindestens ein Jahr Zeit und ich wäre dann froh, wenn wir im 70er Bereich uns dann verabschieden können.
Okay, 70er Bereich heißt, du gehst so von einem Gewinnpotenzial für dich ausgehend vom jetzigen Kurs von so 30% aus und das ist dann auch das Level, wo du sagen würdest, auf Wiedersehen.
Das würde ich momentan so sagen. Sehr wahrscheinlich, du kennst mich, werde ich immer noch ein Drittel der Position behalten, beziehungsweise wenn sie läuft, weiterlaufen. Aber ich wollte eben jetzt gerade bei mir im Portfolio auch mal wieder etwas Defensives haben. Und bei der Mensch und Maschine gehe ich einfach davon aus, dass die Ausschläge nach unten nicht kommen werden, aber ich mehr Chancen nach oben habe. Also das ist jetzt kein Turbo, das möchte ich von vornherein sagen. Das ist eher etwas Solides, Aufgestelltes, wo man praktisch schön mitwachsen kann, weil die normale Rendite, die man machen sollte, aus meiner Sicht sind ja die 7% im Jahr und Ausreißer nach oben wie die anderen beiden, die kannst du nicht mal kalkulieren. Also das ist jetzt praktisch eher, sage ich mal, dieses Witwen- und Waisenpapier, wo wir ein bisschen abwarten, die nächsten Präsentationen, wenn er sich neu positioniert, wenn die nächsten Zahlen kommen. Und ich glaube, da werden wir praktisch wieder gut erleben.
Ja, dann machen wir es halt einfach so, wenn du der Meinung bist, dass es zu Mensch und Maschine was Wichtiges Neues zu erzählen gibt oder möglicherweise auch zu Friedrich Vorwerk oder zu Jonos, dann schreibst du mir einfach eine WhatsApp oder eine andere Nachricht und dann gucken wir, dass wir das hier schnell mal etwas dynamischer reinschieben, vielleicht auch in einer kleinen, kurzen, knackigen Update-Sendung und dann würde dir auch Bescheid wissen. Und wenn du der Meinung bist, du hast so deinen nächsten Gewichtungs-5%er, wo du sagst, nach dem Motto, diese Aktie ist aus deiner Sicht aber ein Kandidat auch für ein etwas stärkeres Wachstum, dann kannst du ja auch einfach mal Bescheid sagen, den Pitch machen. Ich nehme dann einfach mal die komplett opponierende Versionen und Positionen ein, damit wir hier auch ein bisschen Für- und Widersprache haben. Aber das ist ja bei den Unternehmen dann durchaus auch mal spannend. Für heute sage ich erstmal Danke nach Monheim, Uwe.
Lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Viele Grüße nach Berlin, Tobias.
und sage euch auch danke fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer, dass ihr vor allen Dingen gesund bleibt, denn dann habt ihr am meisten davon, was wir hier besprechen. Aktienanlagen, bei denen ihr bitte investiert bleibt oder zumindest auch die Gewichtungen regelmäßig dann mal dahingehend überprüft, ob es für euch noch passend ist. Denn manchmal kann ja so eine Aktie wie eine Jonas, wie eine Friedrich Vorwerk dabei sein, die dann möglicherweise auch mal eure Gewichtungsrichtlinien verletzt. Und dann freue ich mich, wenn ihr kommende Woche wieder mit dabei seid. Das war's aus Monheim und aus Berlin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.